Hallo und herzlich willkommen zum Magic Podcast. Heute sprechen wir im IO Talk mit dem Lean-Experten Alexander Schnichels darüber, wie Lean und Digitalisierung Hand in Hand gehen können und was die Digital Factory von der Smart Factory unterscheidet. Viel Spaß bei dieser spannenden Diskussion.
Herzlich willkommen. Wir sind heute bei unserem IoT Talk gemeinsam mit der Firma LMX. Bei mir ist der Alexander Schnichels. Mein Name ist Jonas Rothe und wir wollen heute uns über das Thema unterhalten. Nicht nur wir beide, sondern eigentlich mit Ihnen zusammen, alle, die heute unserem Webinar zuhören, nämlich über das Thema Lean. Lean meets Digital/Smart Factory. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Ich habe ein leichtes Echo, ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Von dem her hoffe ich, dass die Tonqualität für alle Teilnehmer möglichst optimal ist. Ziel von unserer Veranstaltung heute ist, eine Diskussion gemeinsam mit Ihnen zu führen. Der Alexander und ich, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die zu diesem Thema passen. Das Ganze soll aber jetzt nicht nur zwischen uns passieren, sondern wir wollen es so gestalten, dass Sie die Möglichkeit im GoToWebinar-Panel nutzen, uns entweder Fragen über die Chat-Funktion oder über diese Fragenfunktion zu stellen. Sie finden das eigentlich direkt unter Ihrer Teilnehmeransicht, dass es dort die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen oder uns einen Chat zu senden. Diese würden wir dann im Webinar hier direkt aufgreifen. Oder aber für diejenigen, die sich trauen, Sie können auch gerne Ihr Mikrofon stummschalten, entmuten und hier eine Open-Mic-Funktion verwenden und uns dann ja, Fragen übers offene Mikrofon stellen. Die Herausforderung für uns ist ganz einfach, oder für Sie, wir werden dieses Webinar aufzeichnen, weil wir das natürlich marketingmäßig nutzen möchten und es auf den entsprechenden Kanälen bei uns auf den Webseiten und so weiter verwenden wollen. Also wenn Sie sich trauen wollen, Sie sind herzlich dazu eingeladen, uns natürlich auch auf der Tonspur diese Fragen zu stellen. Nutzen Sie die Funktion Handheben, Frage stellen oder die Chat-Funktion. Wir können dann entsprechend reagieren und direkt mit Ihnen in Dialog treten. So, stellen wir uns vielleicht noch mal kurz vor, wer wir sind. Mein Name ist Jonas Rothe. Ich bin Sales Director bei der Magic Software. Und Alexander.
Ja, mein Name ist Alexander Schnichels. Ich bin Lean-Management-Berater, Digitalisierungsberater und Trainer bei der LMX Business Consulting.
Fantastisch. Jetzt stelle ich noch ganz kurz die Magic Software vor, wer wir sind. Danach würde ich dich bitten, auch noch mal kurz die LMX vorzustellen und dann starten wir direkt mit unserer Diskussion. So, die Magic Software ist ein globaler Anbieter für Integrationslösungen. Wir sind dezentral organisiert und haben weltweit 24 Büros mit über 2000 Angestellten. Wir haben ja sehr viel Erfahrung in diesem Segment, weil wir dieses Thema seit 1983 betreiben. Wir haben auch ein globales Partnernetzwerk, ja, mit dem wir unsere Kunden und unsere Ecosystem-Partner mit unseren Produkten zum Thema Integration, auch zum Thema Shopfloor und Smart Factory entsprechend betreuen können. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wir haben weltweit Millionen von Nutzern. Wir sind tatsächlich im Integrationsbusiness, im Mittelstand eines der führenden Systeme beziehungsweise einer der Marktführer. So, soviel mal zur Magic Software. Mache ich jetzt den Handover an dich, damit du entsprechend kurz die LMX noch vorstellen kannst und dann steigen wir direkt entsprechend ein in unsere Diskussion.
Ja, LMX ist eigentlich eine klassische Lean-Management-Beratung. Wir haben circa 25 Kollegen. Allerdings sind wir jetzt auch, mehr und mehr kommen wir auf dieses Thema oder das Thema Digitalisierung, gehen wir darauf ein. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr gemeinsam mit einem unserer Kooperationspartner, das ist der Lehrstuhl für Produktionssysteme der Ruhr-Universität Bochum, eine neue Firma gegründet, das ist die nextpro.digital, wo wir auch Produkte für den Bereich Produktionsdigitalisierung anbieten und doch darf ich auch viel Zeit meiner Arbeit mitwirken. Wir haben gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Produktionssysteme auch das sogenannte IWEX, das ist das Institut für Wertschöpfungsexzellenz. an der Ruhr-Universität in Bochum. Dort betreiben wir auch eine eigene Lernfabrik, wo Lean-Management-Schulungen und jetzt auch neue sogenannte Smart-Factory-Schulungen stattfinden. Wir haben jetzt bald im September, meine ich, die nächste 5-tägige Schulung, wo wir Smart-Factory-Experts-Ausbildung ausbilden. Und da versuchen wir auch immer, diesen Weg zwischen Lean-Management und halt auch der Digitalisierung aufzuzeigen. Generell zu meiner Person, wie gesagt, seit 2 Jahren bin ich bei LMX. Ich habe mich eigentlich schon in meiner ganzen Lebenszeit mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, von klein an, und bin jetzt durch meine Zeit in der Beratung auch sehr stark in dem Thema Lean Management unterwegs und habe auch das Themenfeld für mich kennen und lieben gelernt und habe das große Glück, mittlerweile in beiden Welten so ein bisschen mitzuschwimmen. Das heißt, ich habe einerseits noch klassische Lean Management Projekte, allerdings auch dann schon mal Projekte, wo dann halt Lean Management in Verbindung mit Digitalisierung oder wie können wir zum Beispiel Produkt- oder Wertströme verbessern im Sinne von, wie können wir die digital aufwerten. Ja, das war es ganz grob zu mir nochmal kurz, zu meiner Person und zur Firma LMX.
Fantastisch, du hast mir eigentlich schon eine super Steilvorlage geboten für meine erste Frage. Ja. Lean Management, die Ansätze daraus, die sind ja jetzt schon, ich würde mal sagen, nicht unbedingt das neueste Tool im Markt. Ja, also das gibt es ja schon ein Weilchen. Wenn wir das jetzt aber mit Produktionssystemen, die uns heute zur Verfügung stehen, wenn wir das übertragen, ist es dann noch zeitgemäß, wenn wir die Entwicklung der Produktionssysteme und auch der Möglichkeiten, die sich für uns ergeben, da mit solchen Methoden wie Lean Management zu arbeiten?
Ganz klar zur Frage, Lean Management gibt es schon sehr, sehr lange. Also wir sprechen Anfänge 1950er Toyota-Produktionssystem. Es kam ja zum ersten Mal in Japan auf, da bei den Automobilisten. Generell heutzutage ist es ja so, dass viele Unternehmen ihre eigenen Produktionssysteme haben. Oft sehe ich auch, dass die mittlerweile ein bisschen was in die Zeit gekommen sind, was das Thema Digitalisierung betrifft. Okay. Dennoch bin ich der Meinung, dass gerade diese vorherrschenden Produktionssysteme, wenn Sie dieses Bild im Kopf haben von den Säulen des Toyota-Produktionssystems und das Fundament beispielsweise gibt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch Produktionssysteme, wo das Fundament beispielsweise die Digitalisierung ist oder der Mehrwert der Daten, dass die Daten beispielsweise, die wir zum Beispiel in einem Produktionsumfeld halt haben, dass die da sein müssen oder die müssen in einem maschinenlesbaren Format zum Beispiel existent sein. Und das sind ja so diese ganzen Entwicklungen, die jetzt auch seit 2011, glaube ich, als der Begriff Industrie 4.0 so geprägt wurde und dann kam auch langsam mal dieser Begriff für Smart Factory. Ich will jetzt auch gar nicht zu nah auf den Begriff jetzt Industrie 4.0 rumreiten, weil das wird zwar oft dann immer abgeklatscht mit, das ist ja nur ein Marketingbegriff, aber da sehe ich halt auch immer, dass wir als Deutschland es da ja eigentlich geschafft haben, einen weltweiten Begriff zu prägen, der auch weltweit anerkannt ist. Und da sollten wir auch einfach mal stolz sein, weil Industrie 4.0 kennt mittlerweile jeder auf der Welt. Und klar, das ist ein Buzzword, wo man viel mit verbinden kann, aber wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir die alte Welt, also gerade auch die Lean-Welt, mit diesen neuen Inhalten oder den neuen Chancen, die wir in der Digitalisierung halt auch verbinden können.
Ja, also von dem her gebe ich dir vollkommen recht, dass wir hier diese Situation haben, dass wir hier einen Standard definiert haben, wenn wir das Thema Industrie 4.0 betrachten. Es ist leider auch sehr, sehr breit gefächert, wenn wir über das Thema Industrie 4.0 reden. Also da könnte man ja anfangen, jetzt rein fachlich mal, okay, vor ein paar Jahren hat man das noch CIM genannt, so computerintegriertes Management, dann hat man es BDE/MDE genannt, jetzt nennt man es MES, jetzt nennt man also diese Themen, endet aber auch fachlich irgendwo beim Thema Digital Twin oder sonst irgendwas. Also wir haben da einfach ein extrem breites Band an Themen, die so unter diesem Buzzword Industrie 4.0 so zusammengefasst sind. Ja. Du hast auch ein anderes Wort gerade verwendet. Ich meine, steht ja auch direkt in unserer Webinarbezeichnung Smart Factory. Ja. Helf mir mal. Ich bin Vertrieb. Ja. Ich bin manchmal ein einfaches Gemüt. Was ist der Unterschied zwischen Digital Factory und Smart Factory?
Ohne da jetzt komplett ins Detail gehen zu können, aber das ist ein Punkt, den ich halt oft immer sehe, dass das oft gleichgesetzt wird. Per Definition ist eigentlich die Digital Factory eigentlich nur das digitale Abbild einer Fabrik. Das heißt, ich zeige da auch gleich noch was zu, da zählen halt immer dann so Sachen wie Digital Twinning oder der generelle Digital Twin, der digitale Schatten an meiner Fabrik. Das fällt eigentlich alles mehr oder weniger unter den Begriff Digital Factory. Von einer smarten Fabrik Also wenn eine Fabrik wirklich smart ist, sprechen wir wirklich dann erst dann, wenn eine Fabrik auch in der Lage ist, autonom ohne Entscheider oder Personen, die halt in dieser Fabrik arbeiten, auch Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel ist ein FTS. Ja, da kann man jetzt streiten, was jetzt an einem FTS smart ist, wenn es ein ganz normaler Routenzug ist, der einfach nur einen stumpfen Programmcode abfährt, ja, mit Haltepunkten an einzelnen Produktionsstandorten, ob das dann schon smart ist. Ich würde sagen erstmal nicht. Smart wird dieses Modul erst dann, wenn beispielsweise der Routenzug auch von den Maschinen selbst losgetriggert wird. Das heißt, wir haben jetzt irgendeine Produktionsanlage, die meldet, okay, Palette ist fertig. Das heißt, da wird jetzt kein Disponent in der Produktion mehr hingehen und sagen, jo, bitte lieber Gabelstapler oder bitte liebes fahrerlose Transportsystem, fahr jetzt bitte mal zur Maschine XY, weil da eine Palette für dich bereitsteht. Smart wäre das System erst, wenn die Maschine selbst quasi an das FTS das Signal gibt, jo, ich habe fertig produziert, ich habe eine Palette, bitte komm mich abholen. Also der Weg hin zur Autonomie, dass wir wirklich neben der menschlichen Komponente da halt autonom agieren und Entscheidungen treffen können. Das wird dann sehr komplex, wenn es darum geht, wenn plötzlich auf einmal 10 Maschinen sagen, jo, ich habe Material fertig, bitte hol mich ab, sonst werde ich blockiert sein in den nächsten 15 Minuten. Mhm. Dann muss ein smartes System eigentlich auch in der Lage zu sein, da Priorisierungen reinzubekommen. Das heißt, okay, was zum Beispiel ist davon Eilauftrag? Wie ist die Restlaufzeit der Maschine? Also welches Material ist wohl das an der Maschine, was am längsten stehen bleiben darf? Das sind alles diese Dinge, die da zur Smart Factory mit beitragen. Ich würde einmal eine Grafik ganz gerne zeigen, wo man den Weg eigentlich ganz schön sehen kann.
Das wäre jetzt auch meine zweite Frage gewesen, die ich gerne dir gestellt hätte, nämlich welche Schritte, also es klingt ja jetzt mal wie ein Weg, den man beschreitet, dahin, ja, welche Schritte auf dem Weg zur Smart Factory eigentlich so durchlaufen werden müssen, um letztendlich dieses Ziel auch zu erreichen?
Ich hoffe, man sieht jetzt mein Bild.
Ja, also kann ich bestätigen. Ja.
Okay, perfekt. Also wir haben auch mal geschaut, okay, was ist auch so aus unserem Begriff, was sind so diese klassischen Schritte, die man halt wirklich gehen muss. Ja, also wir fangen eigentlich immer mit dieser Digitalisierung von Daten an. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise Daten digital erfassen oder in ein maschinenlesbares Format bekommen. Ja, ob das jetzt eine SQL-Datenbank ist, wir müssen halt irgendwo Daten generieren. Dann müssen wir gucken, dass wir diese Datenquellen noch irgendeiner Weise vernetzt bekommen. Ich habe gerade eben angesprochen, zum Beispiel die Maschine mit dem FTS zu vernetzen. Da müssen wir irgendwie schauen, wie das Netzwerk dahinter aussieht. Wichtig bei diesen ersten beiden Schritten ist, dass die eine Menge Geld kosten und wir daraus noch keinen Mehrwert haben. Also bis hierhin quasi investieren sie nur Geld und haben noch keinen einzigen ROI oder Profit davon gesehen. Erst ab der Stufe 3, der sogenannten digitalen Fabrik, haben sie jetzt die Chance, die ersten Möglichkeiten und die ersten Mehrwerte auch zu erzielen. Da kommen dann so Sachen wie Digital Twin. Ich weiß plötzlich, wann irgendwann was passiert. Diese Daten müssen natürlich auch irgendwie verfügbar sein. Also da sind auch die ganzen Techniken wie jetzt irgendwelche Dashboards oder Shopfloor-Management-Boards, die da digital werden. Was passiert wirklich in meiner Fabrik auf den ersten beiden Stufen und welche Sachen müssen wir daraus dann entziehen? Da genau im nächsten Schritt dann die Frage, das hatte ich gerade auch schon mal kurz erwähnt, warum passiert ist, Data Analytics, die ganzen BI-Boards und die ganzen Trends, dass sie dann zum Beispiel auch Abweichungen erkennen, Muster erkennen können, Korrelationen zwischen Zusammenhängen, zum Beispiel, wenn, klassisches Beispiel, Temperatur im Pressprozess XY ist, reißt diesen Schwellenwert, haben wir die und die Parameter auf unserem fertigen Produkt. Aber wenn sie dann wissen, woran das liegt, dann sind sie schon in der Lage, die ersten Ursachen und Wirkungen zu verstehen. Dann die nächsthöhere Stufe ist quasi die Prädiktion. Das heißt, wenn Sie auch prädiktiv vorausschauend in die Zukunft sagen können, okay, wann fällt zum Beispiel eine Maschine aus? Klassischerweise sind das immer diese ganzen prädiktiven Maschinenüberwachungen, Lagerüberwachung, dass ich sehen kann, okay, ich laufe jetzt Gefahr, an der Maschine das Lager XY in den nächsten 2 Wochen den Geist aufgeht, bitte liebe Instandhaltung, wechseln wir das. Ja. Und der letzte Punkt, die komplette Autonomie, was in meinen Augen eigentlich, also noch nicht viele Firmen so weit sind, dass sie davon sprechen können, dass sie wirklich komplett autonom irgendwo rumlaufen. Das bedeutet eigentlich, dass das System selbst optimierungsfähig oder wandlungsfähig da ist und somit auch eine gewisse Autonomie erlangt. Aber da sind wir schon sehr, sehr weit. Die meisten Firmen tun sich wirklich schon mit den Stufen 3 bis 4 wirklich schwer. Und gerade auch die Grundlagen müssen ja dafür geschaffen werden, überhaupt diese Stufen erkennen zu können.
Okay, wir haben hier gerade so eine Frage, die passt da ganz gut dazu. Ein Teilnehmer fragt, wird Smart durch KI ergänzt oder besser optimiert? Das ist so die Frage, die da dazu gestellt wird.
KI ist ein ganz wichtiger Schritt hin zur Autonomie. Ich habe ja eingangs mal erwähnt, dass irgendwann ein System Entscheidungen treffen muss. Ja, war das Beispiel mit dem FTS, welche Palette hole ich zuerst ab? Da kann natürlich KI helfen, diese Frage zu beantworten. Aber das sind dann diese Neural Networks, die wir brauchen. Dafür brauchen wir eine Unmenge an Daten, um halt auch diese Entscheidung ableiten zu können. Das heißt, da schwenken wir wieder auf die Stufen 1 und 2. Wir brauchen hier eine Art Big Data oder Data Lake, wo beispielsweise dann schon mal irgendein Szenario, so wie es gerade ist, schon mal irgendwann in der Vergangenheit aufgekommen ist. Und dann zu schauen, okay, was haben wir denn da gemacht? Dann könnte eine KI hingehen und sagen, okay, damals haben wir das und das und die Entscheidungen getroffen. Jetzt können wir da hingehen. Genauso bei zum Beispiel Inline-Messverfahren. Ja, da gibt es ja wirklich schon viele, viele Technologien, die mit KI jetzt fehlerhafte Produkte aussortieren können. Ja, das geht da meistens über irgendwelche bildgebenden Verfahren. Da ist die Technik mittlerweile schon sehr weit. Aber wirklich jetzt, also da sagen wir ja nur IO, NIO oder also hier ist ein Bauteil, liebe KI, passt das in unsere Norm? Dann kann die KI sagen, jo, passt. Die KI kann sagen, nein. Oder die KI kann sagen, ja, vielleicht passt nicht, guck's dir bitte nochmal selber an. Aber wirklich Entscheidungen treffen zu können, im Sinne von komplexen Entscheidungen zu treffen, die ein Disponent beispielsweise macht, wenn er eine Produktionslinie plant, da sind wir noch weit von entfernt, wenn diese ganze Datengrundlage und der Big Data Lake dahinter nicht zur Verfügung steht.
Also wir hängen da eigentlich mit unserem Produktportfolio genau zwischen Schritt 2 und 5. Ja, also mit unserem Produktsegment, das sich Factory I nennt, sind wir genau da positioniert, dass sobald Daten und Informationen vorhanden sind, ja, wir diese einsammeln und vernetzen können, dass wir diese in oder aus den Datensilos, ja, ich meine, das ist ja nachher nochmal so ein Punkt, den wir auch vielleicht ein bisschen später noch besprechen werden, ja, dass die Systeme ja meistens alle irgendwie in irgendeiner Form meistens schon da sind, ja, im schlimmsten Fall in Form eines Schichtbuchs, ja, ja, aber da ist es so, dass diese Informationen ja meistens schon eingesammelt oder in irgendeiner Art und Weise in einem Silo vorhanden sind. Es lediglich schwierig wird, diese Informationen zu verdichten, ja. Okay, jetzt haben wir gesehen, durch welche Schritte man so da durchwandern muss, um als Unternehmen letztendlich smart zu werden oder smart zu sein. Da kann sich auch gerne jedem unserer Teilnehmer oder da würde uns jetzt interessieren, wo positionieren Sie sich da ein, ja, wenn wir jetzt das auf diese einzelnen Schritte betrachten, ja, geben Sie gerne uns Ihr Feedback. Wir greifen es gerne auf und werfen Ihre Fragen oder Ihre Statements gerne in diese Diskussion hier mit rein. Fühlen Sie sich so frei, da uns Ihre Meinung kundzutun, egal ob Frage oder Statement. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, jetzt haben wir entsprechend gesehen, welche Schritte. Gibt es deiner Meinung nach da in irgendeiner Art und Weise Bereiche, wo sich das manchmal beißt, also wo der Lean-Ansatz da ist, ich smart werden möchte, gibt es da Widersprüche zwischen Lean-Management und einer Smart Factory?
Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel über die Smart Factory und die digitale Fabrik gesprochen, aber noch nicht wirklich viel über Lean-Management. Da würde ich ganz gerne auch wieder eine Folie zeigen oder eigentlich zwei Folien zeigen, weil das, also nicht nur wir, sondern auch die Wissenschaftswelt hat sich ja schon mit dem Gedanken mal wirklich intensiv beschäftigt, wo auch gerade Lean und auch die Digitalisierung da wirklich Schnittmenge hat oder auch eben keine Schnittmenge bildet. Ich würde jetzt einmal wieder meinen Bildschirm teilen. So, und ich hoffe, Sie sehen jetzt auch was. Und zwar da wirklich die Frage, okay, was sind jetzt wirklich die verschiedenen Grundelemente von Lean Management oder auch von der smarten Fabrik und wo laufen diese beiden Welten mehr oder weniger zusammen oder wo können die sich komplett ergänzen und wo ist auch manchmal ein großer Widerspruch da drin? Wir sehen einen der größten Widersprüche ganz klar im Ansatz. Ja? Lean Management geht immer vom ganzheitlichen Ansatz aus. Also sowohl der Mensch, die Technik und auch die Organisation. Und ganz wichtig, der Mensch steht dabei immer im Fokus. Das klassische Beispiel ist da immer, schauen Sie sich an, Sie wollen jetzt irgendwas Neues digitalisieren, haben dann vielleicht Werker oder auch Leute auf dem Shopfloor, die mit Digitalisierung, die gerade vielleicht mal ein Smartphone bedienen können, ja, und das auch noch nicht seit so geraumer Zeit. Das ist anders wie bei einer Generation von mir, die halt damit irgendwie groß geworden sind. Und da sehe ich halt oft auch Handlungsbedarf, gerade bei BDE-Systemen. Ja, die sind dann für jemanden wie mich meistens immer intuitiv und das geht dann relativ schnell. Das erklärt man mir einmal und dann verstehe ich das. Wenn Sie das aber an einem Werker, der noch nie oder der so gerade seine E-Mail-Postfach lesen kann, das dann in die Hand geben oder irgendein Tablet in die Hand geben, die sind dann oft sehr schnell überfordert. Dann Philosophie. Ne? Wie gesagt, Lean Management ist mal ein ganzheitlicher Ansatz und die Smart Factory ist, beschränkt sich da sehr, sehr stark auf die reine Technologie. Beim Fundament, im Lean Management ist es der Standard. Ja? Also alles, was wir irgendwie abbilden wollen, versuchen wir einen Standard zu zwängen. Und in der Smart Factory sind das, ist das die Vernetzung oder die Vernetzung der einzelnen Akteure. Also gerade hier auf diesen unteren Ebenen sehen wir da wirklich, dass wir mit Digitalisierung auch viele Dinge da vereinheitlichen können. Okay. Wir haben mal versucht, mal so einen klassischen Weg, wie wir den als LMX oder auch als Nexpro Digital gehen würden, versucht aufzuzeichnen. Und zwar, unser Tenor oder der Tenor generell ist immer, versuchen Sie erst Ihre Prozesse in den Griff zu bekommen. Sie bekommen keine Mehrwerte dadurch, wenn Sie von jetzt auf gleich anfangen, Sachen zu digitalisieren und der Prozess dahinter ist noch nicht performant oder nach Lean-Kriterien noch nicht verschwendungsfrei, wie wir es nennen würden. Das wird dann so aussehen, dass Sie versuchen müssten, zuerst mal alle Lean-Hausaufgaben zu machen. Ja, und erst wenn Sie wirklich einen gut durchlaufenden Prozess haben, mit kurzen Durchlaufzeiten, wenig Verschwendung, dann können Sie sich die Frage stellen, okay, an welchen Punkten bietet Digitalisierung jetzt mir noch weitere Mehrwerte? Also wo kann ich jetzt mit digitaler Unterstützung noch effizienter werden beispielsweise? Anderes Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Kosten einsparen wollen oder Effizienz steigern wollen. Das Hauptwerkzeug dafür sind die Methoden des Lean Managements. Es ist sehr, sehr schwierig, beispielsweise ne, die Einführung eines MES zu bewerten, weil ne, damit werden Sie vielleicht marginal die Durchlaufzeiten verkürzen, aber es hat keinen direkten Einfluss jetzt am Prozess. In den indirekten Bereichen ist das wieder ein bisschen einfacher. Also wenn Sie es schaffen, mit einer geeigneten Software die Arbeit eines Disponenten da deutlich zu vereinfachen, dann können Sie das wieder bewerten. Aber wenn Sie mit Digitalisierung oder Automatisierung in einem Produktionsprozess versuchen, Sachen messbar zu machen, dann ist das oft schwierig. Klar, bei hardwarebasierten Sachen, wie jetzt zum Beispiel, hier steht zum Beispiel drin, Mensch-Roboter-Kollaboration müsste hier irgendwo drinstehen, MRKs beispielsweise. Ja, mhm. Da können Sie ja, das ist ja auch eigentlich ein digitales Tool oder ein Tool der smarten Fabrik, so mehr oder weniger. Da können Sie oft dann auch ein ROI ableiten. Aber was wir dann oft immer sehen, dass diese ganzen, ich sag's mal, Showcases, die jetzt irgendwo initiiert oder implementiert werden, so irgendwie vom Management vorgegeben werden. Das heißt, ja, oh, wir brauchen jetzt KI oder wir brauchen jetzt irgendwelche Cobots in unserer Produktion, weil das es gerade gibt. Und dann wird viel Geld in die Hand genommen, dann wird so ein Ding irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwo in der Produktion oder in der Fabrik installiert. Aber einen wirklichen Output oder eine Auswirkung auf das Gesamtsystem, auf den Gesamtwert schon hat das meistens nicht. Das habe ich selber schon erlebt, dass da irgendwo ein Cobot in der Ecke steht, der absolut außerhalb vom Takt irgendwelche Dinge macht. Das wurde dann als das große Best-Practice-Beispiel, wie eine erfolgreiche Smart Factory aussehen kann, verkauft. Aber es ist halt nicht mehr als ein wirklicher Showcase. Und das muss man halt versuchen zu vermeiden.
So. Und wie würdest du dann eben sagen, kann man das dann realisieren?
Ich würde ganz gerne eine meiner Lieblingsmethoden oder meine Lieblingsmethoden jetzt da vorstellen, die auch wieder beide Welten perfekt miteinander verbinden kann. Das ist die Wertstrom 4.0 oder wir nennen es Value Stream Management for Smart Factories oder digitale Wertstromanalyse. Das ist eigentlich eine Methodik, mit der Sie wirklich beide Welten an einen Tisch bekommen und wirklich aus dem Prozess heraus Verbesserungen ableiten können. Also sind dann damit in der Lage, innerhalb des Prozesses zu schauen, okay, an welchen Stellen haben wir jetzt noch Schwierigkeiten oder wo können wir jetzt digital verbessern?
Okay, kurzer Einwurf an der Stelle. Wir haben hier einen Kommentar, den ich gerne mit in die Diskussion hier reinwerfen würde. Ich lese es gerade einfach mal vor. Wenn ich das 1:1 annehme, würde ich doch einer Firma unterschiedliches Publikum ansprechen. Smart ist eher mittleres Management, Technik optimiert. Lean wäre für mich Führungsebenen mit dem Arbeitskreis aus allen Abteilungen, um Ergebnisse zusammenzuführen.
Ich hatte mehrmals gesagt, Lean Management ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht von der der Werkerebene bis hin zum Top-Management. Wenn Sie zum Beispiel Kennzahlensysteme, Hoshin Kanri, ja, das sind ja alles Lean-Management-Tools, die ja vom Management vorgegeben werden müssen. Also dieses Lean-Mindset muss eigentlich im gesamten Unternehmen gestreut werden. Bei der Smart Factory oder gerade die Leute, die ja diese Sachen implementieren, das können dann diese Nerds sein oder die IT-Abteilung, die da wirklich einen Fokus hat. Die muss aber dann die Rahmenbedingungen schaffen, ja, dass die implementierten Systeme auch wirklich performant sind und dass die Nutzer, ja, da reden wir dann von User Experience und Usability von digitalen Tools, das muss halt da sein. Und dann kann auch die breite Masse von der Werkende bis hin zur Top-Führungskraft damit arbeiten. Ne, gerade auch bei der Digitalisierung, wenn es jetzt darum geht, hier diese ganzen Power BI Tools oder wie sie alle heißen, ein Manager will sich nicht damit beschäftigen, wie das jetzt funktioniert. Der will auch nicht wissen, wie die Daten, die er da hat, da zusammenkommen oder die Netzwerke verknüpft sind. Der will wissen, okay, das ist mein Report, das sind die Datengrundlage, das ist jetzt die Visualisierung und welche Entscheidungen muss ich daraus ableiten. Aber wie er da hinkommt, das interessiert ihn meistens nicht.
Ja, ja. Okay, da sind wir wieder beim Thema Transformation, ja. Also dass es tatsächlich schon ein auf der einen Seite ein Prozess ist, dass es, wir haben gesehen, in Schritten erfolgt, dass es aber nicht aufbrechbar ist, zu sagen, die einen machen so und für die anderen ist es dann was anderes, sondern dass es tatsächlich ein ganzheitlicher Transformationsansatz sind. Kommt wieder zurück zu dem Punkt, den du eben uns mit deiner Methode erklären wolltest.
Jetzt ist mal die große Herausforderung. Thema Wertstrom. Also ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Leute dabei, die schon mal von Wertstrom was gehört haben. Ich zeige trotzdem mal, wie so ein klassischer Wertstrom aussieht. Das ist eigentlich so immer das Lean-Management-Tool, mit dem wir so am meisten arbeiten. Das heißt, wir haben ja irgendeine Art gerichteten Wertstrom. Ich mache jetzt nur eine ganz kurze Einleitung für die vielleicht noch nie sowas gesehen haben oder so davon gehört haben. Das heißt, wir versuchen, irgendeinen Produktionsprozess oder einer Produktfamilie ganzheitlich abzubilden. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite immer irgendwie einen Lieferanten, der irgendwelche Rohteile liefert, dann durchläuft das Produkt immer mehrere Wertschöpfungsstufen und irgendwann kommt dann hinten in der Fabrik das fertige Produkt raus. So sieht ein klassischer Lean-Management-Wertstrom in der Literatur und auch heutzutage meistens noch aus. Das heißt, wir haben irgendwo dann die Prozesszeiten, also wie viel Wertschöpfung wird an dem Produkt betrieben. Wir sehen die Bestände zwischen den einzelnen Prozessen und können da dann auch eine Liegezeit ableiten und aus diesem Sägezahndiagramm sind wir nachher in der Lage, auch eine Durchlaufzeit zu ermitteln oder auch dann den sogenannten Flussfaktor, wie wir es immer nennen, das Verhältnis zwischen der Prozesszeit und der Liegezeit. Hiermit sind wir wirklich auf Wertstromebene. Das heißt, da können wir jetzt gucken, okay, wie können wir jetzt den Prozess besser machen? Diese Methodik kommt allerdings sehr, sehr schnell an ihre Grenzen, wenn es halt wirklich darum geht, die Informationsflüsse oder die IT-Landschaft in einem Tool mit abzubilden. Das heißt, normalerweise klassische Wertstrom werden Informationsflüsse immer so wie hier oben dargestellt. Aber wenn Sie jetzt da ein MES dazwischen haben, ein ERP dazwischen haben, dann mal die einzelnen Excel-Tools oder andere Sachen, dann kommt diese Methodik da sehr, sehr schnell an die Grenze. Geht teilweise auch noch, aber man muss dann wirklich abwägen, ob das dann noch sinnvoll ist. Und da würde ich jetzt gerne eine Methodik zeigen, die in der Lage ist, wirklich beide Welten da miteinander zu verbinden. Und zwar ist das die Wertstrommethodik 4.0. die dann in etwa so aussieht. Also das ist jetzt ein Wertstrom von unserem Unilog. Das ist der Wertstrom, den wir in der Lern- und Forschungsfabrik am IVEX einsetzen. Was hier oben ist, ja, das ist mehr oder weniger gleich. Das heißt, der klassische Lean-Wertstrom ist da in einer anderen Art abgebildet. Das heißt, wir haben hier wieder unseren Lieferanten. Wir haben jetzt schon mal den Wertstrom etwas verbessert, indem wir hier sogenannte Kanban-Supermärkte einrichten, hier in eine FIFO-Bahn beispielsweise einrichten und halt den Produktwertstrom damit schon einigermaßen gut verbessert haben. Aber der große Mehrwert, den wir mit dieser Art der Methodik halt haben, ist, dass wir jetzt auch in der Lage sind, die gesamten Informationsflüsse und Systeme mit abzubilden. Das sehen Sie jetzt hier auf diesem unteren Bereich. Ja. Das ist eine Methodik, in der Sie, das sieht aus wie so ein Blockschaltbild. Ja, ein paar Elektrotechniker werden es vielleicht kennen. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel wieder unseren einzelnen Prozess an der Säge. Wir sind jetzt in der Lage, hier die einzelnen Daten, die dieser Prozess vielleicht erzeugt oder die dieser Prozess eventuell benötigt, einfach mal aufzulisten. Ja, und dann können wir schauen, okay, in welchen Systemen werden beispielsweise diese Daten gespeichert? Oder aus welchen Systemen kommen diese Daten dann her? Und jedes Mal, wenn wir dann quasi da einen Treffer haben, also das heißt, dass System hält diesen Datensatz vor, würden wir jetzt einen Punkt markieren. Wir können genauso gut sagen, okay, wo werden vielleicht noch außerhalb des Wertschöpfungsdaten verwendet? Hier im Beispiel Shopflow Management. Wir sehen zum Beispiel hier im Shopflow Management wird eigentlich nur die Prozesszeit an der Endmontagezelle verwendet. Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr vereinfachtes Beispiel an einem Schulungswertstrom. Das Ganze wird natürlich ziemlich komplex und intensiv, wenn man wirklich auf einem realen Produktionsumfeld sich umgibt, aber es ist auch keine so große Herausforderung. Klar, es benötigt ein bisschen Zeit und auch die nötige Erfahrung, aber sie sind wirklich in der Lage, damit beide Welten zu verbinden. Sie haben einmal hier oben den die Werker, die sie hiermit abbilden, den Wertstrom, den sie abbilden können, und können halt auch hier unten dann mit der IT-Welt damit reden. Das heißt, ich zeige jetzt mal ein Praxisbeispiel, wie ja sowas dann in einem Workshop aussehen könnte. Hier haben wir jetzt einen ganzheitlichen Prozess, hier sind sogar auch noch administrative Tätigkeiten mit drin. Hier haben wir die Didaktik ein bisschen verändert, indem wir hier auch teilweise einzelne Tätigkeiten aufgenommen haben und dann geschaut haben, okay, zum Beispiel bei der Endmontage, beim Montageschritt 1, welche Daten brauche ich da? Die einzelnen Medien, also ein Medium ist immer der Träger einer Information. Das kann der Mensch sein, das können klassischerweise so eine Auftragsmappe sein oder ein Auftragsbegleitschein, wo halt Daten mitwandern. Das können technische Zeichnungen sein. Das können aber dann auch schon Ihre IT-Systeme sein, die Sie im Shopflow einsetzen. Ja, ob das dann die ganzen selbstgestrickten Excel-Tools sind, die da irgendwo mitlaufen, die müssten Sie versuchen, in so einer Analyse alle komplett mit abzubilden. Wenn Sie das dann beispielsweise machen in Ihrem Unternehmen, ja, dann wird da eine Seite nicht für ausreichen. Das heißt, normalerweise ist das Ding hier so groß wie eine ganze Wand. Wir gehen auch immer hin und machen das analog. Das heißt, im ersten Schritt wird das auf einem Brown Paper wirklich an der Wand einzeln aufgenommen. Das heißt, wir fangen an, nehmen erstmal den Wertstrom auf, versuchen den einigermaßen abzubilden und dann gucken wir uns wirklich diese einzelnen Stationen an, die dann entscheidend sind und schauen, okay, welche Systeme kommen hier zum Einsatz? Ja, wo kommen die Daten her? Wie verlaufen die Daten? Ja, und dann sehen Sie nämlich auch zum Beispiel, dass Sie viele Daten redundant haben. Das heißt, jedes Mal, wenn so eine horizontale Linie mehrere Punkte hat, heißt das, dass da Schnittstellen dazwischen sind. Das heißt, da haben Sie ein und die gleiche Information in vielen verschiedenen Systemen gespeichert, was ja immer zu Reibungsverlusten und Schnittstellenverlusten führt. Wir sehen hier zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt, wir haben hier Papier, wo zum Beispiel Prozesse nur rein auf Papier gesteuert werden. Das heißt, da kommt eine Auftragsmappe an, da sind die ganzen entsprechenden Informationen drin und es geht auch dann quasi nur auf dem Papier dann weiter in den nächsten Prozess. Also sind damit in der Lage, alle Sachen am Shopflow, was die Digitalisierung und den Wertstrom betrifft, zu visualisieren. Und in meinen Augen oder in unseren Augen ist das mittlerweile momentan die einzige Methode, die in der Lage ist, das wirklich hinzubekommen.
Okay, also für uns als Software-Menschen oder für diejenigen, die Software-Applikationen, Middleware oder unsere IoT-Plattform bereitstellen, ist das eigentlich die perfekte Grundlage, um mit Kunden dann letztendlich ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, wenn wir über das Thema Integration reden, über wie viel End-to-End-Verknüpfungen redet ihr da? Sind das alles einzelne Schnittstellen? Können wir hier mit unserer Integrationsplattform auch da leaner werden, indem wir eine Middleware haben, die sich um das Thema Kommunikation zwischen den Systemen kümmert, wo wir wiederum mit Standardkonnektoren zwischen den Systemen dem Kunden auch mit einer No-Code-Plattform die Möglichkeit geben, diese Schnittstellen selber zu konfigurieren und sie ihren Prozessbedürfnissen anzupassen, weil das ist ja häufig, ich bin jetzt auch knapp 20 Jahre im IT-Segment und in Shopfloor-Lösungen unterwegs, häufig, nicht nur bei Mittelständlern oder Enterprise-Unternehmen ist es so, dass es so ist, dass der Prozess der IT folgt, was ja manchmal Sinn macht, ja, weil man dadurch eine gewisse Standardisierung erlangt, ja. Aber eigentlich sollte es ja so sein, dass die IT dem Prozess folgt oder die Software dem Prozess folgt. Ist aber da wiederum dann eben meistens bei Softwareherstellern Customizing oder Individualprogrammierung bedeutet, die einen wiederum weg vom Standard führt, die Lösung teuer macht, unflexibel, wenn ich ein Update oder sonst irgendwas machen möchte. Das bringt mich ja auch in Risiken hinein, ja, wenn ich meine Softwarewelt oder meine Informationsdatenwelt tailore, um genau diese Bedürfnisse abzubilden. So, und da kommen wir dann wiederum mit No-Code-Plattformen rein, wo wir dann sagen können, nein, wir können bestehende Systeme abbilden, wir können standardisierte Prozesse, die IT diesen standardisierten Prozessen folgen lassen und vorhandene Informationen verfügbar machen, mehrfach verfügbar machen und in Dashboards oder in Cockpits oder in sonst irgendwas entsprechend visualisieren. Das ist komplett unser Produktportfolio mit Factory AI.
Ja. Das ist auch einer der Punkte, der mich so als Lean-Manager da immer am meisten frustriert. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo ein Digitalisierungsprojekt oder ein Lean-Management-Projekt machen, ist es meistens immer so, okay, da kommen dann irgendwelche Anforderungen raus, dass dann irgendwo was umprogrammiert werden muss oder dann auch ein ERP oder ein MES-System dann an irgendeiner Stelle auch nicht wirklich einsatzfähig ist oder so fähig ist, wie es eigentlich sein müsste. Und dann kommt es halt immer oft dann dazu, dass die IT dann der Bottleneck im Gesamtprozess ist. Und das ist dann für mich meistens oft immer frustrierend, dann zu sehen, okay, hier wird viel Geld in die Hand genommen, ja, um halt wirklich die Dinge richtig zu machen. Und dann wird meistens dann an solchen Sachen gespart, weil dann der Entwickler oder halt dann kein Budget für externe Programmierungen da ist oder das System als solches einfach nicht anpassungsfähig ist. Ja, wir reden immer von Wandlungsfähigkeit und Agilität, aber in den ganzen bestehenden ERP-Systemen, die da wirklich noch in breiter Masse auf dem Markt unterwegs sind, fehlt diese Agilität und Wandlungsfähigkeit oft. Weil es halt nur durch absolute hochspezialisierte Experten meistens möglich ist, da wirklich Sachen auch schnell zu verändern.
Ja, diese Frage können wir auch gerne mal hier in die Runde weitergeben, wie die einzelnen Unternehmen mit diesem Thema umgehen. Für mich wiederum als Softwaremensch häufig eine der Situationen, mit denen wir dann konfrontiert werden, ist, um genau diese Anforderungen dann abzubilden, da entstehen dann in den jeweiligen Fachabteilungen diese Insel-Excel- oder Access-Lösungen, ja, um eben diesen Workaround um das System, dass das System nicht abbildet, ja, eben in Excel-Lösungen oder sonst irgendwas entsprechend oder Access-Datenbanken irgendwie abzubilden, verfügbar zu machen, ja, um genau da eben es in irgendeiner Art und Weise als Workaround trotzdem zu realisieren. Ja. Weil, so wie du vorher gesagt hast, die Führungsebene möchte die Kennzahl haben, ja, wie der Weg dann dahin generiert wird, wie aus dieser mir gefällt die Formulierung, dass aus Daten letztendlich Informationen werden müssen. Ja? Weil auf Basis der Information möchte ich Entscheidungen treffen. Bedeutet, diese Information benötigt einen Kontext. Dieser Kontext entsteht dann wiederum darum, dass sie mein Messergebnis in Verbindung vielleicht mit einem Prozessparameter verwendet werden muss oder ähnliches. Also das sind dann wiederum so Dinge, die da sehr, sehr viel Relevanz nachher in den Projekten haben, ja, wo wir wiederum dann eben sagen können, okay, mit Integration, mit No-Code, mit den entsprechenden Cockpits da dazu, bieten wir ein ganzheitliches Portfolio.
Und das, dann was mal, du Entschuldigung, ja, was du gerade auch sagtest, dass dann die Sachen gestrickt werden. Das liegt aber nur daran, dass der Anwender, ja, da den Bedarf hat und es nicht irgendwie über eine andere IT hinbekommt. Das heißt, dann gehen die Leute hin und stricken sich ihre eigenen Excel- und Access-Datenbanken, weil sie das auch können. Das kann der Anwender selber. Wenn ich jetzt Anwender bin oder hab eine Plattform, ich stelle es mir immer so vor, meine Vision wäre so eine Art Betriebssystem, wo ich dann wirklich meine ganzen eigenen Sachen dann wie eine App installieren kann und dann habe ich quasi mein Excel-Tool in einer App, was aber dann schon vernetzt ist mit den ganzen Systemen. Aber das ist oft dann meistens auch immer schwierig.
Ja. Gut, aber das sind jetzt zum Beispiel eben Lösungen, die Factory AI an der Stelle bieten kann, wo unser Ansatz nicht zwingend der ist, zu sagen, dass wir die Weisheit, ja, jetzt sage ich es mal ganz salopp, mit den Löffeln in uns reingeschaufelt haben, sondern wir natürlich auch über eine Beobachtung des Marktes festgestellt haben, dass bestehende Systeme Schwächen haben. Und wir mit diesem Factory AI Portfolio genau diese Schwächen, die innerhalb der einzelnen Systemwelten da sind, wie zum Beispiel zwischen MES und ERP, das ist eine Lücke, ja, diese auffüllen können. Ja. Oder Lücken, die, ja, habe ich noch ein Qualitätsmanagementsystem. Ich habe dort Zeichnungsindexe, die in einem PLM-System oder in einem CAD-System entsprechend verwaltet werden. Ja. Wie wandern die rüber ins ERP-System? Da hängt ja noch eine Stückliste dran für einen Auftrag. Wie kommen die wiederum in die Arbeitspläne rein? Und dann wiederum aktualisiert ins MES-System und so weiter. Das sind ja alles Themen. Im Worst Case habe ich jetzt hier eben einfach nur kurz 5 Schnittstellen, ja, die ich end-to-end verknüpft hätte. Ja. wo wir dann wiederum sagen, okay, da gibt es modernere, leanere Wege, diese entsprechend auch innerhalb der IT und des Informationsflusses optimal zu konfigurieren. Frage in die Runde, ist das jetzt so ein Punkt, wo Sie sich wiederfinden, auch in unserer Diskussion, dass wir hier an Grenzen von Systemen stoßen? Oder ist das eine theoretische Welt vom Alexander und vom Jonas, in der wir uns gerade bewegt haben? Da würde uns Ihr Feedback entsprechend interessieren.
Ja. Und auch noch ein letzter Input zum Thema Wertstrom. Das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal erwähnt. Wenn Sie diese Methodik jetzt aufgezeigt haben, beispielsweise, ja, Sie erkennen, wo wirklich Handlungsbedarfe sind. Ja, das heißt, damit sind Sie in der Lage, aus dem Prozess heraus Sachen abzuleiten oder wie jetzt so ein Factory. Das heißt, schauen Sie sich erst den Prozess an, der dahinter steht und gucken dann, welche Systeme bräuchten wir eventuell, um den Prozess da zu vereinfachen oder zu verschlanken. Da auch nochmal eine Frage an dich, Jonas. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt irgendein Projekt hast für einen Kunden und musst da irgendwas digitalisieren und auf einmal merkst, ja, alles schön und gut, aber versuch doch erstmal euren Prozess irgendwie richtig hinzubekommen.
Ja, es ist tatsächlich die gute alte Regel. Gute alte Regel wäre vereinfachen, standardisieren, automatisieren, digitalisieren. Also das wäre jetzt so wirklich da der Weg, den wir dem Kunden vorschlagen, entsprechend zu gehen, weil es tatsächlich der einzige Weg ist, für uns an belastbare oder valide Informationen zu kommen. Ja, wohlwissend, es gibt Greenfield, es gibt Brownfield, ja, dass das nicht immer einfach ist, ja, ist uns natürlich als Softwarehersteller auch klar. Ja, dass es man hin und wieder auch kreativ werden muss, um zu sagen, okay, ich verwende da jetzt einfach mal das Wort dafür, dass es so maschinelle Autisten gibt, ja, die das, was sie tun, sehr, sehr gut können, aber leider nur diese Inselbegabung haben, aber nicht wahnsinnig gut kommunizieren können. Okay, vielleicht schaffe ich es mit einer Lichtschranke und einem PLC-Connector da irgendwie Daten verfügbar zu machen, um an einen Takt oder an eine Stückzahl oder an sonst irgendwas ranzukommen. Ja, auch da stehen wir wiederum vor Herausforderungen, aber da finden wir Lösungen. Ja, wir haben hier jetzt nochmal einen Kommentar. Vielen Dank da dafür. Ja, Digitalisierung ist keine einfache Lösung aller Probleme. Spielt eigentlich dem ganz klar mit hinein, ja, dass wir auch das feststellen, dass mehr Daten nicht zwingend smart bedeutet. Ja, das ist auch so ein Ding, sondern da sind wir bei dem, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Eigentlich wollen wir Informationen haben. Informationen über unsere Fertigung, ja, was ist wo, in welchem Zustand etc. Ja, das sind Dinge, die wir eigentlich haben wollen und nicht noch mehr Daten. Ja. Und das eben standardisieren, vereinfacht vorher, ja, und dann können wir die Informationen entsprechend abgreifen. Ja. Technologisch für uns, wir haben die unterschiedlichsten Konnektoren da dafür. Da stehen wir jetzt nicht vor der technischen Herausforderung, ja, sondern das verfügbar machen der Informationen oder der Daten ist da die größte Herausforderung, die wir dann gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten können.
Ja, da noch auch noch kurz, zwei kurze Punkte. Einmal, um die Brille wieder aufzusetzen, gerade Big Data ist aus Lean-Gesichtspunkten eigentlich eine Art der Verschwendung, ja, weil wir erzeugen Informationen, die wir nicht nutzen. Ja, klar, die Digitalisierung ist erstmal alles versuchen, an Daten zu sammeln und wir gucken mal, was wir davon später brauchen. Aber aus Lean-Gesichtspunkten ist eigentlich Big Data eine Verschwendungsart.
Ja. Ja. Und das so offen zu kommunizieren, ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil viele denken ja, ah nee, oh, komm, hier wollen wir auch noch Daten einsammeln, wo wir dann hin und wieder die Augenbraue heben und sagen, okay, wofür? Ja, weil die Kennzahl haben wir eigentlich schon erarbeitet oder erreicht, ja. Da ist weniger, manchmal mehr, ja. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja.
Zweiter Punkt. Entschuldigung. Punkt war Thema Analogisierung. Ja, das ist gerade das, worauf du hinaus willst. Das ist, was wir selber auch schon mal in Projekten gemacht haben, dass man manchmal auch sagt, hey, ihr habt hier was, das ist zwar digital und schön und hip, aber ihr braucht das eigentlich gar nicht. Einfaches Beispiel, Kanban-System zu E-Kanban-System für C-Teile. Ja, da kann sein, dass eine Quintessenz von unserer Analyse ist, hey, ihr habt jetzt hier ein hochkomplexes, retrogrades Buchungssystem für C-Teile, das könnt ihr mit einem ganz normalen Behälter-Kanban, den ihr einfach nur austauscht, auch hinbekommen, wenn jetzt da keine IATF-Zertifizierung oder irgendwas dahinter steckt. Ja. Aber da gehen wir quasi wieder einen Schritt zurück eigentlich, weg von der Digitalisierung hin zur Analogisierung, an den Stellen, wo es halt auch keinen großen Mehrwert bringt, da große Digitalisierung mit einzubringen.
Ja. Wie gehe ich da damit um oder wie gehen wir da damit um? Das ist letztendlich relativ ähnlich, wie wenn du mit einem Toyota-Ansatz zur Firma Meyer-Schulze-Huber kommst. Ja? Es geht nicht, dass die Firma Meyer-Schulze-Huber zu Toyota wird, sondern es geht darum, diesen Toyota-Ansatz auf diese Firma und auf ihre Bedürfnisse entsprechend hin zu konfigurieren. Ja? Oder den Kern daraus auf diese Firma zu übertragen. Und ähnlich ist es auch bei uns mit den Digitalisierungsprojekten. Natürlich ist das große Ziel, wir wollen papierlose Fertigung, wir wollen solche Dinge. Ja. Realistischerweise würde ich dann eher davon sagen, okay, schauen wir uns die Prozesse an, wo wir das erreichen können, da wo es Sinn macht, wo der höchste Benefit da entsprechend davon rauskommt. Aber ich bin da vollkommen bei dir, dass es gibt so eine Formulierung, es gibt Konsequenz und es gibt an Dummheit grenzende Konsequenz. Ja, nur weil ich das dann letztendlich mir vielleicht zum Ziel gemacht habe, ja, aber es in diesem Prozess dazu führen würde, dass es meine Kosten innerhalb hochtreibt, wäre es klug, es zu tun. Lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Ja. Da würde mich auch die Meinung der Zuhörer hier von unserem Webinar interessieren, ja, ob die das ähnlich sehen, aber wir sehen es da ganz klar so, dass es letztendlich ja, fraglich ist. Kommt tatsächlich ein Kommentar rein, eine kleine Anekdote, ja, die lese ich jetzt hier mal eben vor. 1990 wurde dem Geschäftsführer einer regionalen Eisfabrik ein Stapel Papier überreicht, damals noch mit Nadeldrucker, über Nacht automatisiert produziert. Es war ein schlechter Sommer, er warf das Papier cholerisch über den Flur und schrie seine Abteilungsleiter an, was soll das ganze Papier zu den Verkaufszahlen? Unsere Verkaufswagen stehen auf dem Hof, da weiß ich auch so, dass nichts verkauft wurde. Richtig. Ja. Letztendlich vollkommen gut auf den Punkt gebracht. Ja. Also da ist es wirklich so, dass nur dem Offensichtlichen Genüge zu tun, um zu sagen, ja, wir haben es durchdigitalisiert, absolut nicht notwendig. Ja.
Ist aber auch eine klassische Lean-Management-Methode. Da sind wir im Thema Visual Management, nutzen wir ja auch oft, dass wir quasi einen Bestand eine Bahn haben, ja, rot, gelb, grün, ja, wo sich dann Bestände irgendwo aufführen und irgendwann, wenn dann zu viel Bestand ist, rot, jetzt heißt es Alarmglocke, irgendwo haben wir ein Problem oder wir müssen jetzt irgendwo real nachschaffen. Das ist eine ganz klare Lean-Management-Methode, Visual Management, die da in der Anekdote gezeigt wird.
Letztendlich ist es auch tatsächlich so, dass wenn wir ebenfalls durch Produktion durchlaufen, wenn wir so Shopfloor-Walks machen oder so, man eben mit diesen, also es zeigt ja oftmals auf, wo wir Bottlenecks, Engpässe und so weiter haben. Also das ist ja, wenn man mit geschultem Auge da durchgeht, sieht man solche Dinge relativ schnell. Ja. Und es sind oftmals so die Konsequenzen, die einem nicht immer ganz so bewusst sind dadurch. Ne. Ja, ist es deiner Meinung nach denn sinnvoll, wenn man jetzt hier diese Wertstrom 4.0 Methodik, die du uns jetzt da vorgestellt hast, Prozesse zu digitalisieren? Ich glaube, das als Fazit können wir, glaube ich, schon so festhalten, oder?
Da, wo es notwendig ist oder wo es Sinn macht. Wenn der Prozess es hergibt oder der Prozess es bedingt, dass man da digitalisieren muss, dann bin ich der Letzte, der sagen würde, jo, wir gehen jetzt hier wieder zurück zum Papier. Würde ich nicht machen. Okay. Also man muss immer schauen, wo brauche ich gerade digitale Medien, um halt auch einfach meine Arbeit weg vereinfachen zu können. Okay. Oder Shopfloor-Management, hattest du gerade gesagt, digitales Shopfloor-Management. Ja. Wenn ich jetzt viel damit beschäftigt bin, da meine Schichtbücher zusammenzutragen, meine KPIs zu aggregieren, ja, und jeder Werks- oder jeder Meister erstmal eine Stunde braucht, um überhaupt sich aufs Shopfloor vorzubereiten, dann würde ich sagen, okay, wie kriegen wir das irgendwie smarter oder schlanker hin?
Ja, ja. Oder, also es gibt ja auch viele Informationen, die zum Beispiel im Prozess passieren, die aber in keinem System dokumentiert werden. Also mir fällt zum Beispiel ein, In welchem MES-System wird ein Beinahe-Unfall dokumentiert?
Sollte normalerweise, kann über ein QM-System abgebildet werden, aber im Shopfloor-Management haben wir es ja.
Also, ja, so, und das ist jetzt so ein Punkt, könnte über ein QM-System. Ja, was ist es dann? Ist es eine interne Reklamation oder was ist es?
Das ist eine Störmeldung. Also
da sind wir schon wieder an einem Punkt, wo wir dann eben wiederum sagen, okay, da muss man die IT wieder verbiegen, ja, die folgt eigentlich nicht dem Prozess. Hier würde ich jetzt sagen, klassische Anwendung für eine No-Code-Applikation zu sagen, nee, ich schaffe eine Erfassungsmöglichkeit über eine No-Code-Plattform, ja, um beinahe Unfälle neben meinem MES-System einfach mit erfassen zu können. Als Beispiel, ja, als Mini-App, die da dem Worker in seinem BDE-Terminal verfügbar gemacht wird. Ja. Ich habe so ein kleines Auge auf die Uhr. Ja, wir sollten langsam aber sicher in diese offene Diskussionsrunde starten. Entweder stellen Sie, also wenn noch Fragen offen sind, stellen Sie die uns einfach. Ja, Alexander und ich freuen uns. Wir können auch gerne, wenn Sie wollen, können Sie Ihr Mikrofon unmuten und einfach mit uns in die Diskussion gehen. Freuen wir uns jetzt auf Ihr Feedback. Ansonsten können wir ja beide noch ein bisschen weiter philosophieren derweil.
Ansonsten, ich hatte zum Beispiel noch ein Thema auch vorbereitet, digitales Shopfloor-Management. Da wäre eine Frage von mir an die Teilnehmer jetzt, weil die Zeit jetzt nicht mehr dafür ausreicht, das auch noch aufzudecken. Aber ist das Interesse auch an dem Thema gegeben? Weil dann können, Jonas, wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht ein zweites Webinar einfach nur zum Thema digitales Shopfloor-Management machen.
Auf jeden Fall, sehr gute Idee, ja. So, ich glaube, wir sind auch mittlerweile ein bisschen über der Zeit. Ja, von dem her würde ich die Isabel bitten, mir die Moderatorrechte zurückzugeben, ja, damit ich unsere... Fantastisch, weil dann kann ich hier auch entsprechend... uns gebührlich verabschieden. Ja. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Stelle. Oh, Moment. Oh, nee. Jetzt hier eben hat sich mein System hier aktualisiert. Das Thema digitales Shopfloor-Management ist hochaktuell bei uns. Mein Interesse ist daher groß. Also Frage beantwortet, ob wir dazu mal ein separates Webinar dazu machen. Gerne können wir natürlich auch direkt mit Ihnen diesbezüglich in Kontakt treten. Ja. Wir erhalten auch sehr positives Feedback. Danke dafür, dass wir alle Fragen beantworten konnten. Wir arbeiten an diesem Format des IoT-Talks, dass wir tatsächlich es eher in Gesprächsform machen wollen, als stumpf hier einen Vortrag zu halten, wo wir denken, dass es wirklich einen gewissen Mehrwert für Sie als Zuhörer oder Zuschauer gibt, ganz einfach. Gut. In diesem Sinne.
Besten Dank auch von meiner Seite. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne über E-Mail-Adresse oder auch über die sozialen Medien bin ich da relativ gut erreichbar. Und nochmal ein Dämpfer, diese Methodik Wertstrom 4.0, die bringen wir Leuten normalerweise in einem ganzen Seminar tageweise bei. Ja, das ist eigentlich was man in 3 Tagen lernt und nicht in 10 Minuten kurz auf einem Slide.
Echt jetzt?
Leider ja. Nee, natürlich.
Einzelnen Themen, die wir jetzt angerissen haben in der Diskussion, Wertstrom 4.0, E-Shopfloor Management, Factory Eye, fühlen Sie sich bitte so frei, sich an uns zu wenden. Im Nachgang des Webinars werden wir Ihnen unsere Dokumente bzw. Ihnen den Link, den Download-Link zum Vortrag selber bzw. zu unserer Veranstaltung hier zukommen lassen. Das wird über unser Marketing gemacht. Und an der Stelle bedanke ich auch mich nochmal, Alex, bei dir direkt dafür, dass du dich dazu bereit erklärt hast, den Webinar heute mit uns zu machen. Und gebe dir das letzte Wort vorm Wochenende.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern. Ich habe gestern noch gehört, dass heute anscheinend der wärmste Tag des Jahres werden soll. Deswegen würde ich auch sagen, genießen Sie noch die schöne Sommerzeit und wünsche dann auch allen Teilnehmern dann ein schönes Wochenende.
In diesem Sinne, haben Sie es gut, eine gute Zeit, noch einen schönen restlichen Arbeitstag für heute und vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss.